Hallo, ist Philipp Haas von Invest 4 Capital, weswegen es hier auch nochmal die rechtlichen Hinweise gibt, die man sich durchlesen kann. Und natürlich das Wichtigste vorab, das hier ist keine Empfehlung oder Anlageberatung. Ich möchte hier nur transparent kommunizieren, was im Haas Investor Innovation Aktienfonds passiert ist im letzten Monat und hier transparent über Portfolio, Gewinner, Verlierer etc. aufklären. Deswegen wie immer ganz kurz noch die Werbung, warum der Fonds anders ist. Die Gebühren sind sehr günstig für einen aktiven Fonds. Die Strategie basiert auf eigenen drei Modellen, die langfristig sehr gut funktioniert haben. Es gibt eine hohe Transparenz. Wie gesagt, das Portfolio ist jeden Monat offengelegt und ich bin selber mit dem Großteil meines liquiden Vermögens investiert und man kann zu den gleichen Bedingungen investieren. Der Oktober war ein richtig bitterer Monat und eigentlich ein bisschen auch unerwartet von der Seite. Und es liegt eigentlich an zwei Sachen, ne? Weil auf der Aktienseite ist eigentlich gar nicht so viel passiert, bis auf vielleicht ein, zwei Sachen, aber es war wirklich ein kompletter Gegenwind vom Markt, auch ohne große Rücksetzer und vor allem bei sehr, sehr kleinen Aktien, wo schon viele wahrscheinlich versucht haben, irgendwie Verluste zu realisieren aus steuerlicher Sicht. Die Liquidität ist eingetrocknet in den Themen. Und auch die großen Aktien haben auch gezuckt, obwohl die eigentlich gut berichtet haben, wie eine Meta oder Alphabet, haben dann eher mit Verlusten die Quartalszahlen begleitet. Es liegt vor allem, denke ich, an zwei Sachen. Das erste, wir sehen hier den langfristigen Chart von 20-jährigen Staatsanleihen und die Zinsen am langen Ende in der USA sind stark gestiegen. Das sorgt für Druck und auf dem Kessel bei Investoren und natürlich werden dann auch nochmal Aktien unattraktiver relativ, denn das muss man sagen, zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit erscheinen auch langläufige Staatsanleihen nicht mehr komplett irrational zu kaufen. Und das Zweite ist natürlich der Israel-Konflikt, was immer nie ganz ein regionaler Konflikt ist. Also erstens vorweg ist natürlich ein abscheulicher Anschlag gewesen. Also ein Krieg ist ein bisschen zu glimpflich, wenn man sich das durchliest, ja, weil es wurden Zivilisten, Kinder, Babys abgeschlachtet. Und das hat natürlich eine sehr, sehr starke Gegenreaktion von Israel erzeugt, die erstmals seit 50 Jahren wirklich offiziell General mobil gemacht haben, Krieg erklärt haben, weil es geht hier um ihre Existenz. Ne? Also seit dem Holocaust sind nicht so viele Juden gewaltsam umgekommen. Das ist schon eine ganz andere Größenordnung. Ja. Und wenn man das auf Deutschland oder USA umrechnen würde, wäre das halt ein mehrfacher 9-11-Anschlag. Und für die Börse ist natürlich dann eher die Interpretation, was passiert mit bei der weiteren Eskalation, vor allem mit dem Ölpreis. Ja, denn der Katar und Saudi-Arabien etc. haben natürlich da die Macht, wobei vor allem Katar ist schiitisch und ist halb mit der Hamas verbundet. Saudi-Arabien ist eigentlich eher ein Gegner vom Iran. Aber das natürlich sorgt für weitere Unsicherheit. Gegen Ende des Monats war zumindest der Stand, dass es nicht die ganz große Bodenoffensive gibt und dass es auch keine koordinierte Aktion war von den verschiedenen muslimischen Armeen, sondern es wirklich allein von der Hamas und die anderen haben da bisher nur Verhalten mitgemacht, was die Chancen erhöht, dass es regional begrenzt ist. Wahrscheinlich hat auch Russland da so ein bisschen die Finger mit drin, aber auf jeden Fall der Iran. Wir haben viele Krisen und das ist natürlich nicht so gut für die Börse. An den einen Krieg hat man sich schon so ein bisschen gewöhnt, aber jetzt kommt halt noch der zweite hinzu. Das hat natürlich den Fonds auch belastet, den Gesamtmarkt. Natürlich kann man damit nicht zufrieden sein. Es ist im Jahresschnitt immer noch im Plus. Trotzdem ist es natürlich, hätte man sich gerade nach dem starken Jahresauftakt da was anderes erhofft und gewünscht. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, also jetzt so vom Gefühl her ist man wirklich sehr, sehr weit unten. Und diese Themen, die uns beschäftigt haben, was ich auch noch gleich zu kommen, wie Zinsen und auch Krieg, das neigt sich zumindest so ein bisschen im Höhepunkt. Und der Wirtschaft, gerade in der USA, geht es weiterhin wirklich gut, was ein Teilproblem war mit den Zinsen. Und hört sich jetzt nach Durchhalteparolen an, aber wenn die meisten Investoren sind ja vielleicht eher auch einen Tick jünger, also wenn man noch nicht von dem Fondsvermögen lebt, dann bieten sich jetzt wirklich viele Chancen zum Investieren. Gerade Nebenwerte waren relativ nie so günstig. Oder zumindest gerade Nebenwerte waren sehr, sehr lange relativ nie so günstig. Und das kann dann auch sehr, sehr schnell drehen. Da sind jetzt nicht mehr viele Zittrige drin. Wenn da mal wieder ein bisschen Kaufvolumen reinkommt, wie wir es im Januar gesehen haben, geht es dann ganz schnell in die andere Richtung. Und Geld und Bargeld ist ja auch noch viel da, weil viele Leute können sich auch keine Immobilie mehr kaufen. Ist auch ein weiteres Thema. Performance-Zahlen sehen wir hier eingeblendet. Die meisten Microcap-Fonds sind negativ. China ist negativ dieses Jahr. Und wenn man in den USA 6, 7 Aktien rausrechnet, ist es, glaube ich, auch negativ. Bin definitiv nicht zufrieden, aber man muss das natürlich auch so ein bisschen im Gesamtkontext sehen. Und wir werden es auch gleich sehen. Es ist jetzt nicht irgendwie bei irgendeiner Aktie riesig was passiert. Gab auch Aktien, die geliefert haben bei den Zahlen, zum Beispiel Travelzoo, die durch Zukäufe und auch durch Kurssteigerungen jetzt wieder in die Top 10 geschafft haben. Kaspi wurde auf eine Momentum-Position gestutzt, auch CGDIM. Bei Meta war ich eigentlich sehr zufrieden mit den Zahlen, könnte irgendwann auch wieder mal eine Kernposition werden. Ja, weitere Gewinner auch Liquidity Services, was ja so ein Rezessionsgewinner ist von der Idee. Auch Sleep Cycle, das ist so eine App für Schlaftracking. Da gab es ein Übernahmeangebot, die gescheitert ist. Da ist die Aktie aber deutlich unter dem Übernahmepreis. Da könnte es gut sein, dass der Gründer nochmal kommt, der jetzt auch im Aufsichtsrat ist. Kann, glaube ich, in 9 Monaten wieder ein Übernahmeangebot machen, was dann eher höher sein sollte. Also das wäre ein Upside-Potenzial, aber auch so ist es für eine reine Mobile-App wirklich nicht teuer, weil sie wirklich jetzt auch sparen und vielleicht dann auch irgendwann auf den App-Store Sachen noch einsparen können. Auch NerdWallet konnte liefern, so ein Finanztipp von den USA, die natürlich bei Krediten Gegenwind haben, aber bei anderen Produkten es auch gut läuft. Und auch Nu Holdings konnte sich wieder erholen, kam ja auch mal runter. Denn in Brasilien sind wir schon im Zinssenkungszyklus, was ihnen auch jetzt nicht schaden sollte. Und weiterhin waren die Zahlen ja sehr, sehr gut. Auf der Verliererseite gab es natürlich einige, aber es war wirklich vor allem mehr marktgetrieben. Bei PayPal glaube ich, dass die Bewertung ist wirklich sehr, sehr attraktiv. Muss man natürlich die Quartalszahlen abwarten, aber gibt es einen neuen CEO. Also das könnte ein bisschen ähnlich wie Meta letztes Jahr da eine starke Erholung für 2024 geben. Da wurde halt auch dabei geblieben. Wenn es dann Trendwechsel gibt, könnte auch weiter ausgebaut werden. Und auch PagSeguro gab es noch keine Zahlen, Lexin Fintech. Der ganze Payment-Sektor ist auch ziemlich stark abverkauft worden. Eine Worldline, nicht im Fonds, hat sich halbiert zum Beispiel. Und das war natürlich ein sehr, sehr starker Sektor früher. Glaube ich, sind wir jetzt aber auch in der Übertreibung nach unten. Und wenn da ein bisschen der Konkurrenzkampf nachlässt, ist immer noch ein sehr, sehr attraktives Geschäftsmodell. Bei 2 Aktien, also Yatra, waren die Zahlen eigentlich auch okay. Der Börsengang in Indien kam, aber das war dann viel so Sell and Good News. Haben sich vielleicht ein paar Leute mehr erhofft, ging die Aktie stark runter. Aber ihr seht, die Aktie ist relativ marktunabhängig, relativ hohe Ausschläge, ist keine große Aktie. Wurden auch mal oben und unten leicht die Position noch reduziert, ist immer noch, sag ich mal, weil das Momentum nicht da ist, aber ist eine Fundamentalposition, weil es für einen indischen Nummer 2 Reiseanbieter wirklich sehr günstig ist. Und Hollaloos, da ist ein bisschen das Problem, die ganzen erneuerbaren Energienaktien. Also die Zinsen hat ja vor allem 3 Branchen getroffen, so Immobilien, wo es kein Exposure gibt, dann Fintech, ja, wo ein paar profitieren, aber viele halt auch nicht profitieren und vor allem erneuerbare Energien. Es gibt ein geringes Exposure in Form von Innovationen für die Energiewende und dazu gehört zum Beispiel auch Hollaloos, die halt auch nicht groß sind und da ist dieser Markt für Solarinstallationen ist halt stark rückläufig gewesen, weil Zinsen hochgingen und die Strompreise runter. Das war vor einem Jahr noch komplett anders und das waren natürlich sehr, sehr viele Moving Parts, Wobei, sie haben ja zwei Geschäfte, eins, was eigentlich solide profitabel ist und eins Solar-Thema, was dann spätestens 25 profitabel sein sollte. Erscheint es auch jetzt wirklich mehr als drin, aber da gibt es halt dann manchmal auch die Übertreibung nach unten, nach oben. Aber inzwischen ist halt auch eine Positionsgröße, wo man das gut durchziehen kann. Verkäufe, es wurde eher ein bisschen Cash aufgebaut, halt wegen dem Risiko, um ein bisschen agieren zu können. Man weiß ja natürlich dann auch nie, wie weit es irgendwie runtergeht. Und ja, es gibt ja auch inzwischen ordentliche Zinsen auf das Cash, sowohl in Euro und US-Dollar. Also ein bisschen Cash zu halten, ist jetzt anders als früher auch nicht mehr von der Seite so schlimm. Da kriegt man ja auch um die 5% gemischt. Ja. Euro ein bisschen weniger, USA ein Tick mehr. Dropbox ist nur noch eine Fundamentalposition mit AlphaID, also ging da so auf knapp 1,5% runter. Auch bei Finvolution war das Momentum nicht mehr da. Interactive Brokers wurden Gewinne mitgenommen und bei Pinduoduo, da ging der Case eigentlich auch ganz auf, wurde ein bisschen realisiert. Yatra wurde Position, wie auch schon erwähnt, zurückgefahren. Gekauft neu wurde zum Beispiel NIO, das ist der führende Hersteller von Elektrorollern. Dazu noch mit Netto Cash, die profitieren eigentlich, dass der Lithiumpreis ein bisschen günstiger wird. Hatten schwierige Jahre, aber ist eigentlich auch ein langfristiger Wachstumsmarkt und eigentlich der grünsten Fortbewegungsmittel, weil natürlich, wenn ich einen Roller habe, bewege ich weniger als ein Auto und dann noch mit der Batterie und plus ich habe das Wachstumsmarkt Südostasien oder auch hier, mein Bruder hat sich zum Beispiel so ein Ding gekauft und ist da ganz zufrieden mit einer App. Und ein bisschen halt auch, sag ich mal, Green Defense Tech, Exhale, das ist ein Hersteller von autonomen Maritimdrohnen, 50-50 Defense und auch Hensoldt, die wichtig sind bei der Verteidigung in der Ukraine, von der Luftabwehr, zum Beispiel die Iris-T, da steckt Technologie von denen drin und das ist natürlich Hightech, was sehr gutes Feedback bekommen hat und natürlich dann auch andere Käufer anzieht. Und LendingTree wurde gekauft nach guten Zahlen und es wäre natürlich auch eine Aktie, wenn wir eine Zinswende sehen, die hat stark unter den hohen Zinsen oder stark gestiegenen Zinsen gelitten. Das ist ein Online-Vergleichsportal für Versicherungen und Kredite. Hätte man da einen sehr, sehr hohen Hebel, was dann natürlich dann auch mal in die andere Richtung laufen kann. Und als Deep Value inzwischen JD, klar, Wachstum ist nicht mehr so hoch, aber wir haben hier ein einstelliges KGV für einen Amazon von China. Wurde auch leicht erhöht. Ja. Das waren so die Themen. Ja, das ist vor allem das Thema, die Zinsen sind nochmal gestiegen, aber meine, wie gesagt, Vermutungen, Ausblicke, auch so ein bisschen so vom Chart, Momentum, ist, dass wir da jetzt, das war jetzt nochmal so die Kapitulation in die andere Richtung, dass wir da die Hochs zum Beispiel erstmal auf absehbare Zeit gesehen haben, wie man es auch im Chart gesehen hat und per se. Ich glaube, viele Sachen langfristig in Europa und USA nicht mit 5% Zinsen funktionieren. Dazu gehört zum Beispiel auch die Immobilienwirtschaft. Ja. Also die größten politischen Probleme ist irgendwie, sagen wir, irgendeine Energiewende, braucht niedrige Zinsen und auch Wohnungsnot, ja, weil wir haben durch unseren Sozialstaat und andere Migration eine hohe Zuwanderung in den Städten, da explodieren jetzt die Mieten, das sorgt natürlich für sozialen Unfrieden. Das kann ich versuchen, durch irgendwelche staatlichen Eingriffe zu lösen, aber hat man ja auch in Berlin jetzt rausgefunden. Ja, vor allem, was halt hilft, ist irgendwie bauen und das lohnt sich halt immer weniger, weil die Zinsen halt so hoch sind und die Grundstückspreise vor allem halt in Städten so hoch sind, weil wenig Bauland ausgewiesen wird. Kann man sich auch noch das Video dazu anschauen. Hat natürlich noch mehr Gründe und viel liegt aber leider halt auch in der Politik. Deswegen glaube ich, wird halt auch wegen verschiedenen Gründen der politische Druck gerade in Europa weiter zunehmen mit den Zinsen, auch mit Südeuropa. Dass das dann vielleicht dann auch schneller wieder in die andere Richtung geht, als der eine oder andere glaubt. Auch jetzt in den Niederlanden waren die Inflationszahlen schon in der Deflation. Was das natürlich ein bisschen behindert, ist der, wie schon erwähnte, Nahostkonflikt. Da besteht natürlich die Gefahr, irgendwie Ölembargo oder sowas, wenn das eskaliert. Das würde natürlich die Inflation treiben. Aber aktuell kann sich natürlich ändern. Im Krieg schaut es da nicht so aus. Bei der Länderallokation gab es auch nicht die großen Veränderungen. Wie gesagt, Cash wurde ein bisschen erhöht wegen den Risiken. Ja, und auch dem negativen Momentum. Aber es gibt bei sehr vielen Aktien, wo es einen jetzt schon juckt und dann nach dem QFA-Modell man wartet auf eine Momentum-Position dann einzugehen und zuzukaufen. Und das kann vielleicht jetzt schon, es gibt ja auch diesen Halloween-Special, das dann nach Halloween die Jahresendrallye steigt. Jetzt kommen die starken Börsenmonate November bis März, ja, und das könnte natürlich dann nach diesem überverkauften Bereich, wenn es 3 Monate wirklich auf den Deckel bekommen, auch zu einer Erholungsrallye, Jahresendrallye führen, da halt, wie gesagt, einige Themen da nicht mehr da so belasten. Aber das ist aktuell absolut nur meine Meinung, die natürlich so ein bisschen auch, die auch sehr subjektiv sein kann. Was ist eure Meinung dazu? Gerne natürlich auch kommentieren.